You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Schönen guten Morgen, schönen guten Tag und schönen guten Abend hier in den Antifa-Nachrichten auf Radio Korax. Heute mit einem Blick auf das, was in Leipzig am Wochenende passieren wird. Da geht es um linke Erinnerungs- und Gedenkkultur auf einem Gedenkkongress, zu dem sich verschiedenste Initiativen aus ganz Deutschland zusammenfinden werden, um zu diskutieren, was ist das eigentlich, eine Gedenkkultur an rechte Gewalttaten und rechte Morde und wie muss die aussehen in Zeiten eines NSU Komplexes und nach dessen Aufarbeitung. In den Antifa News soll es außerdem um eine YouTube-Plattform gehen, auf der Refugees are very welcome geheißen werden, aber es muss noch um viel mehr gehen, als nur im Internet sich solidarisch mit Flüchtlingen zu zeigen und Likes zu vergeben. Olli hat dazu einen Kommentar verfasst und der NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München ist nun weitergegangen, nachdem er 4 Wochen lang die Menschen in den Urlaub in die Sommerpause entlassen hatte. Was es da für Updates gibt, dazu mehr hier in den Antifa-Nachrichten.
Ja, und hier folgt nun ein Update zum NSU-Prozess. Nach 4 Wochen Sommerpause ging dieser letzte Woche ja weiter. Seit mehr als 2 Jahren zieht sich der Prozess nun schon hin, doch die Verbrechen des NSU-Netzwerkes und die Rolle der deutschen Behörden sind noch lange nicht aufgeklärt. Vor dem Oberlandesgericht in München stehen 5 Angeklagte vor Gericht. Neben André Emminger sind das Ralf Wohlleben, Carsten Schulze, Holger Gerlach und nicht zu vergessen Beate Zschäpe, um die sich in den letzten Verhandlungswochen vor der Sommerpause eine kleine Soap entsponnen hatte. Seien es die Spekulationen um ihre psychische Instabilität oder die erkaltete Beziehung zu ihren Anwälten. Nichts von all dem spielte letzte Woche eine Rolle. Die ersten 2 Verhandlungstage nach der Sommerpause verliefen eher unspektakulär und waren auch recht kurz. Neues wurde nicht zutage gefördert. Ja, und neben den sich in Strecken zäh hinziehenden Prozesstagen im Münchner Oberlandesgericht sind auch die derzeitigen 3 parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, etwa in Baden-Württemberg, Hessen und der 2. Untersuchungsausschuss in Thüringen, etwas aus dem Blick geraten. Allerdings sind das die Orte, wo derzeit laut NSU-Prozessbeobachter Fritz Boschel die haarsträubendsten Informationen rund um die Verantwortung von Inlandsgeheimdiensten und Verfassungsschutzverstrickungen im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex ans Tageslicht kommen.
Also ich habe vor vergangene Woche mal den Erfurter Untersuchungsausschuss besucht, einfach um mal auch die Atmosphäre dort kennenzulernen, die auch völlig anders ist natürlich als im Münchner Gerichtssaal. Und dort wird relativ unspektakulär verhandelt, was ist eigentlich am 4. November 2011 wirklich passiert in Eisenach. Und da sind also dort, wo der NSU, wie immer man das ausdrücken will, sich selbst enttarnt hat, aufgeflogen ist. Und diese Geschichte, die schon vorher voller Ungereimtheiten war, hat jetzt noch eine ganze Reihe offener Fragen dazu gewonnen, die einem schon große Fragezeichen ins Gesicht zaubern. Also, um ein Beispiel zu nennen, die Art und Weise, wie die Löscharbeiten des brennenden Wohnmobils, in dem Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sich angeblich selbst erschossen haben sollen, die Löscharbeiten, der Abtransport dieses Wohnmobils in ungewöhnlich und unsachgemäßer Weise, wirft einfach die Frage auf, was war bekannt, von was sind die Behörden ausgegangen, als sie dieses Wohnmobil entdeckt haben, warum ist so unsachgemäß vorgegangen worden. Ich will ein Beispiel nennen. Es sind jetzt Filmaufnahmen aufgetaucht und auch Fotos von Pressereportern, die eigentlich mehr routinemäßig zu einem brennenden Wohnmobil, mein Gott, das ist schon in der provinziellen Region ein spektakuläres Ding, da fährt man hin, da will man Fotos machen. Und diese Fotos sich jetzt anzuschauen, führt einiges zutage, wo man seinen Augen nicht traut. Also das Wohnmobil ist gelöscht worden. Der Feuerwehr ist nicht gesagt worden, dass dort vorher Schusswaffen gebraucht worden sind. Die Feuerwehr hat gesehen beim Löschen, dass da menschliche Beine in die Tür reingeragt sind. Der Normalfall wäre, dass man natürlich Menschenleben retten vor Löscharbeiten erstmal untersucht, ist diese Person, die da liegt, tot. wie ist sie zu Tode gekommen, dass man sie birgt oder was auch immer, das ist unterblieben. Es hat keinerlei Untersuchung der Totenkörper im Wohnmobil gegeben. Dann sieht man Bilder, wo das bereits gelöschte Wohnmobil abgedeckt ist mit so einer Plane und der, ja, wie soll man sagen, der Chef der Gothaer Polizeidirektion, Olaf Menzel, steht an diesem Wohnmobil ohne Schutzkleidung, ohne Handschuhe, schlägt diese Abdeckung zurück, öffnet die Tür, beugt sich in den Wagen rein, umgeben von einer ganzen Traube von Leuten, die auch alle ihre nicht mit Handschuhen versehenen Hände an diesem Wohnmobil verewigen. Man fragt sich, was passiert da? Was machen die da? Warum gibt es keine Schutzkleidung, keine sachgemäße Spurensicherung? Schon der Abtransport auch des Wohnmobils ist ja im Grunde genommen eine Katastrophe. Das Wohnmobil ist auf einen Anhänger verfrachtet worden. Dabei ist natürlich das ganze Wohnmobil bewegt worden, die Spurenlage völlig durcheinander geraten. Das Wohnmobil ist auf einem Gelände eines Abschleppdienstes abgestellt worden, mehrere Tage lang von verschiedenen Leuten untersucht worden. Darüber gibt es keine vernünftige Protokollierung. Die Fotos, die die Feuerwehr gemacht hat zur Dokumentation der Löscharbeiten, diese SD-Karte aus dem Fotoapparat hatte Olaf Menzel, der hat den ganzen Fotoapparat beschlagnahmt, dann ohne SD-Karte zurückgegeben und die Fotos sind verschwunden. Das ist schon länger bekannt, aber das sind die Dinge, die gerade in Erfurt verhandelt werden und dagegen sind natürlich die Chepe-Soap in München eher nachrangig gerade.
Soweit Fritz Boschel, der vom NSU-Prozess etwas ermüdet wirkt und aus diesem Grund in Erfurt vorbeigeschaut hat, um sich zur Abwechslung mal die Arbeit des zweiten Untersuchungsausschusses in Thüringen anzuschauen. Nächste Woche ist Fritz Boschel aber wieder in München im Oberlandesgericht dabei, wenn der NSU-Prozess fortgesetzt wird. Und es werden noch einige lange Prozesstage auf ihn und seine Kollegen zukommen, denn der Vorsitzende Richter Manfred Götze ist gewissenhaft in seiner Arbeit und begegnet den verschiedenen Details im NSU-Prozess mit stoischer Ausdauer. Das ist für die Aufarbeitung durchaus sehr wichtig, weswegen uns der NSU-Prozess auch noch ein weiteres Jahr begleiten wird. Naja, und die Aufarbeitung ist ja nicht nur wichtig für die Angehörigen der Mordopfer und die Verletzten der Sprengstoffanschläge, die eine Verurteilung und einen Schlussstrich herbeisehnen, sondern auch um einer möglichen Mythenbildung des NSU entgegenzuwirken, wenn es dafür nicht schon zu spät ist.
Also wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass der NSU bereits als Chiffre irgendwie ein großes Vorbild für viele darstellt. Wir haben in, ich glaube es war in Halle, Silberhöhe, wo Nazis von einem der Plattenbauten so einen Transparent runtergelassen haben, auf dem stand, ich komme wieder, keine Frage. Also mit einem klaren Bezug zu dem Bekennervideo des NSU mit dem rosaroten Panther. Also es gibt eine kleine Anfrage der linken Bundestagsfraktion zu Straftaten seit dem Auffliegen des NSU mit NSU-Bezug, also wo sich die Täter unmittelbar verbal oder auch schriftlich auf den NSU bezogen haben. Und das geht in die Hunderte, das sind über 200 solcher Straftaten, wo es einen mehr oder weniger eindeutig gearteten Bezug zum NSU gibt. Das heißt also, in der Szene ist der Mythos längst da und wird verwendet. Ich denke, wir müssen sehr, sehr wachsam sein und uns das anschauen und den Fokus immer mal wieder öffnen und gucken, was findet eigentlich nebenher statt, was hat vorher schon stattgefunden und was formiert sich da gerade neu.
Ich gehöre normalerweise nicht zu den Leuten, die vor dem Computer hängen und sich YouTube-Kanäle und deren Videos angucken. Das ist mir irgendwie alles zu bunt, zu aufgedreht und eigentlich auch zu blöd. In dieser Woche bin ich jedoch im Netz auf einen Clip der Gruppe Datteltäter gestoßen, das es doch irgendwie geschafft hat, meine Aufmerksamkeit zu erreichen. Diese Gruppe, die aus 4 Muslimen und Christen aus Berlin besteht, will mit ihren Videos zum Nachdenken anregen und mit Vorurteilen gegenüber Geflüchteten und Muslimen aufräumen. Der Clip, um den es mir dabei geht, nennt sich #RefugeesVeryWelcome? Parodiert werden in diesem Video genau jene Leute, die meinen, dass es ausreichend ist, mit einem Facebook-Like oder einem Hashtag seine Solidarität gegenüber Geflüchteten auszudrücken und ihnen damit zu helfen.
So toll, wie sich alle um die Flüchtlinge kümmern. Es ist toll. Es ist geil. Es ist einfach, ich wäre gern Flüchtling. Auf jeden Fall habe ich was für die Flüchtlinge gemacht. Ich habe geteilt, ich habe getwittert, ich habe Fotos gemacht. Und ein paar Stickers habe ich auch gebastelt. Den habe ich mir ausgeschnitten und ausgedruckt und das kostet Zeit. Also ich denke, das ist ein Statement auf jeden Fall. Und einen Beutel habe ich mir auch schon bestellt. Was machen wir eigentlich, wenn das Thema nicht mehr so hip und angesagt ist? Suchen wir uns ein neues Hobby. Naja, währenddessen können wir uns ja damit trösten, dass wir ab und zu mal was gepostet haben. Über Flüchtlinge.
Genau das ist nämlich der Punkt. Geflüchteten zu helfen verkommt mittlerweile immer mehr zu einem Trend. Man vergleicht untereinander, wie viel man für Flüchtlinge macht. Die Selbstbeweihräucherung geht dabei sogar so weit, dass es ganze Facebook-Seiten gibt, auf denen man darstellen kann, wie toll man ist und Flüchtlingen bisher schon geholfen hat. Sollte diese Hilfe nicht eigentlich selbstverständlich und kein Teil der eigenen Selbstvermarktung sein? Genau das stellt auch der Clip in sehr zynischer Weise dar. Man sieht zwei augenscheinliche Hipster, die vergleichen, wie weit ihre Hilfe für Flüchtlinge reicht und sich dann plötzlich in einer Animation wie in Tekken wiederfinden.
Hey Dude!
Hey, alles klar?
Was machst du denn hier?
Ich komme gerade aus dem Berg rein, aber schon wieder viel zu viele Lines gezogen. Ja,
ja, wirklich? Ja. Ich habe da gerade irgendwie nicht so Lust drauf. Ja. Du weißt doch, die armen Flüchtlinge. Ja. Also ich kriege gerade irgendwie nicht so mein Summer of my life Feeling, ja. Du weißt. Das ist gerade schlimm. Hm. Ah, ja, aber ich habe mir jetzt auch so ein Refugees Welcome Shirt gekauft.
Na, ich habe letztens auf Facebook auch so einen Artikel von der Taz über Flüchtlinge geliked, hast du wahrscheinlich gesehen.
Ah, den von der Taz? Den habe ich sogar geteilt und getwittert.
Round one, fight! Mhm.
Na, das Foto auf Instagram, wo ich mit dem Fahrrad am Lager so vorbeifahre, hast du wahrscheinlich gesehen.
Weißt du eigentlich, dass ich einen Song komponiert habe für die Flüchtlinge?
Lass mal hören.
Panic, boom!
We are the world. We are the Flüchtlinge. Refugees, welcome.
Mein Tinder-Profilbild ist nur Flüchtling.
Aha. By the way, bei mir in der Uni sitze ich mit einem Syrer im gleichen Seminar. Just saying.
Uppercut.
Ach ja? Ich habe einen neuen Hashtag. Hashtag Refugees. Very welcome.
For you to know. Ich werde jetzt auch die Eisbucket-Flüchtlings-Challenge anfangen, weil die Flüchtlinge ja auch durchs kalte Wasser schwimmen müssen.
Final!
Ha? Dafür hab ich... dafür...
Am Ende des Kampfes, der unter anderem auch durch die Hilfe von Club Mate ausgefochten wird, zeigt die Kamera dann einen weiteren Spieler, nämlich einen Refugee, dessen Lebensenergie fast aufgebraucht ist und die beiden Hipster einfach nur um Hilfe bittet. Die sind jedoch so sehr mit ihrer Eigendarstellung beschäftigt, dass sie ihm ihre Hilfe verwehren und seine Lebensenergie auf Null sinkt.
Nein, wir reden gerade. We are talking.
No
wir
time.
Keine,
we have no
keine
time.
Zeit.
No.
We have refugees.
Es ist nun anscheinend schick, seine Kleidung mit Refugees Welcome Patches zu versehen oder seine Solidarität mit einem der schwarz-gelben T-Shirts oder auch Beutel auszudrücken. Versteht mich nicht falsch, das ist alles wirklich schön und gut und hat natürlich auch seine Berechtigung. Dennoch muss gesagt sein, dass es dabei auch sehr viele Leute gibt, die einfach nur auf der Welle mitschwimmen wollen und sich nicht wirklich mit den Problemen von Flüchtlingen auseinandersetzen, sondern lieber den bequemen Weg über die Medien gehen und meinen, dass es dann damit getan sei. Es reicht nicht, wenn man wirklich Flüchtlingen helfen möchte, einen Beutel zu kaufen oder Sticker zu kleben. Das kann nur ein Teil der Hilfe sein. Ausreichend ist es bei weitem jedoch noch nicht. Ich meine, was passiert denn, wenn das Thema Geflüchtete irgendwann nicht mehr tagtäglich in den Medien kommt? Man kann nur hoffen, dass die Leute, die heute noch mit ihren T-Shirts und Buttons rumlaufen und sich Refugees Welcome auf ihre Fahnen geschrieben haben, diese Meinung auch noch in ein paar Jahren vertreten werden, wenn die große mediale Aufmerksamkeit verschwunden ist. Die Gruppe Datteltäter hat dazu am Ende des Clips passende Worte gefunden, die das dargestellte Problem und wie es besser geht, gut zusammenfassen.
Refugees very welcome. Unser aller guter Absicht in Ehren. Was diese Menschen brauchen, ist Verständnis fernab von Hashtags, Trending Topics und Stickern an Klowänden. Weil eines Tages, wenn nichts mehr zu lesen sein wird in all den Zeitungen und nichts mehr zu hören im Radio, von Flüchtlingskatastrophen, Dramen und Krisen jede schöne Absicht nichtig ist. Weil eines Tages... Wenn das Mittelmeer nie wieder Tote gebärt, Töchter und Söhne in unserer Erde gediehen sind mit Wurzeln aus Nahost im Herzen. Weil auch meine Eltern kamen und Flüchtling sein kein Lifestyle ist. Und Flüchtling helfen erst recht nicht. Also packen wir die Club Mate in den Kühlschrank und nehmen die in Birkenstock gebetteten Füße in die Hand. Öffnen wir Arme, Herzen und Land und verändern wir für immer die Geschichte unseres Jahrhunderts, das schon für zu viel Ungerechtigkeit stand.
Heidenau, Freital und Tröglitz könnten heute das sein, was Rostock, Hoyerswerda und Mölln Anfang der 90er Jahre war, nämlich ein Synonym für rassistische Pogromstimmung und einen rassistischen Mob, der gegen Flüchtlinge auf die Straße geht und sie gewalttätig angreift. Seit dem Pogrom Anfang der 90er gab es in der Bundesrepublik mehr als 170 rechte Morde. Seither wurden rechte Gewalttaten verharmlost und verdrängt. Ihre Opfer werden vergessen. Lokale Gedenkinitiativen versuchen dies seit Jahren zu verhindern. Mit dem Anspruch, aus der Perspektive der Betroffenen zu handeln, unterscheiden sie sich oft deutlich von Ansätzen staatlicher Akteure. Einige der Gedenkinitiativen werden an diesem Wochenende in Leipzig zusammenkommen, und zwar beim Gedenkkongress 2015. Den haben die Initiativen Rassismus tötet und Pogrom 91 aus Hoyerswerda organisiert. Das Ziel des Gedenkkongresses ist es, Erfahrungen damit auszutauschen, wie antirassistisch und nichtstaatlich an rechte Morde erinnert und gedacht wird und werden kann. Zum Kongress gibt es in ganz Konnewitz Filmvorführungen, Ausstellungen, Vorträge, Workshops oder Podiumsdiskussionen. Zentral ist allen Veranstaltungen die Frage danach, wie ein würdiges Gedenken an die Betroffenen rechter Gewalt aussehen kann. Und der NSU-Komplex soll dabei im Fokus stehen, zumindest wenn es um den künftigen Umgang mit den Betroffenen der NSU-Morde geht.
Gerade am Beispiel des NSU, das ist noch gar nicht richtig aufgeklärt. Man kann, da ist die Frage, ob man da überhaupt Gedenk- und Erinnerungsarbeit in dem Sinne schon so leisten kann oder ob nicht erstmal andere Schritte vorweggenommen werden müssen. Warum wir das Thema aber jetzt schon thematisieren wollen oder warum das ja andere Gruppen auch schon machen, ist, weil eben gerade die Aufarbeitung noch läuft. So in München läuft der NSU-Prozess, die Untersuchungsausschüsse arbeiten auch noch in den parlamentarischen Vertretungen, aber sobald das abgeschlossen sein wird, sich einfach niemand mehr daran erinnern. So, das wird kein Thema mehr sein, das Ganze. Deshalb wollen wir einfach möglichst früh die Diskussion anregen, okay, wenn der Tag gekommen ist, dass jetzt so Betroffenen oder Menschen mit aus betroffenen Perspektive oder linke oder antifaschistische Gruppen eben an der Reihe sind, dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht vergessen wird. Wie gehen wir das Ganze an und vor allem, was können wir daraus lernen in Anbetracht dessen, dass ja schon zahlreiche Gruppen sich solchen Themen gewidmet haben, zum Beispiel zu Hoyerswerda oder Rostock oder Mölln und so weiter.
Sagte ein Organisator des Gedenkkongresses in Leipzig. Dazu werden zahlreiche linke Gedenkinitiativen erwartet, unter anderem eben auch die Gruppe Pogrom 91 aus Hoyerswerda. Die erinnert an die rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda von 1991 und fordert vor Ort immer wieder eine antirassistische Gedenkkultur ein. Im Kern des Gedenkkongresses geht es auch genau darum, was ist denn eine linke Erinnerungs- und Gedenkkultur?
Also ich kann ja zunächst mal am Beispiel von Hoyerswerda kurz sagen, was linke Gedenkkultur kann oder was, sag ich mal, linke Gruppen auf jeden Fall schaffen können. Und zwar, dass in erster Linie erstmal irgendwie Aufmerksamkeit schaffen für so ein Ereignis, dass man sagt, okay, wir machen dort Demos, wir organisieren Kundgebungen. Gerade wenn das in so einem kleinstädtischen Rahmen sind, kann man ja relativ schnell dann auch für Diskussionen sorgen innerhalb der Stadt, weil sowieso nicht so viel los ist. Und wenn mal was los ist, dann ist es auf jeden Fall Thema. Das heißt, so ein Ereignis zu thematisieren, erstmal zu verhindern, dass das in Vergessenheit gerät komplett. Im nächsten Schritt dann sehen wir die Herausforderung, dann so ein Gedenken auch konkret zu gestalten. Und zwar mit Leuten, die eben dann auch die Entscheidungsmacht haben zu sagen, okay, hier wird ein Denkmal hingestellt oder es wird eine Dauerausstellung oder sowas eröffnet. Und wir denken halt, deshalb wollen wir da auch so eine Diskussion anstoßen, auch längerfristig, dass man auf jeden Fall darüber nachdenken sollte, dann ob überhaupt Denkmäler so der richtige Ort sind. Mhm. Denn wenn sich zum Beispiel ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mit so einem Denkmal beschäftigt, hat er natürlich eine ganz andere Idee davon, als jetzt, sag ich mal, eine linke Gruppe, die sagt, wir wollen darauf hinweisen, dass hier ein Ort ist, an dem Rassismus existiert. Mhm. Natürlich nichts, womit sich eine Stadt gern schmückt oder so, ne? Da gibt's keine Lorbeeren für, wenn man da so deutlich wird.
Deutlich wurde da Pogrom 91 und neben der Gedenkinitiative aus Hoyerswerda wird beim Gedenkkongress es noch weitere Gedenkinitiativen geben, die da geladen sind. Und hier nur noch ein paar Auszüge aus dem Programm des Gedenkkongresses 2015. Das Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen wird die geplante Aktion eines Tribunals zum NSU-Komplex vorstellen. Außerdem dabei Lucius Teidelbaum, der gibt Einblicke in sein Rechercheprojekt Unvergessen, Opfer rechter Gewalt in Baden-Württemberg. Nürnberg und auch die Initiative Mord verjährt nicht aus Rostock wird an den ermordeten Mehmet Turgut erinnern und es wird unter diversen Initiativen auch die Frage auf einer Podiumsdiskussion gestellt und diskutiert, ob Gedenken institutionalisiert werden soll und ob eine langfristige Erinnerungskultur möglich ist oder ob jedes Gedenken irgendwann zum inhaltsleeren Ritual verkommt. Das Ziel des Gedenkkongresses in Leipzig ist dabei nicht nur die Frage, wie ein linkes Gedenken nach dem NSU-Komplex aussehen kann, sondern auch...
Erstmal ein Ziel war für uns, dass wir aus ganz Deutschland Gruppen, die sich mit so einem Thema befassen, mal in eine Stadt zusammenholen wollen für ein paar Tage, da einfach eine Vernetzung zustande bekommen und eben diese ganze Gedenk- und Erinnerungspolitik, die sich ja oft sehr lokal und regional abspielt und was alles immer sehr lokale und regionale Handlungsräume sind, die dort bearbeitet werden, mal in einem bundesdeutschen, in einem bundesweiten Kontext zu denken. So, das ist einfach ein Ziel gewesen.
Ein Zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsame Ansätze für eine Gedenk- und Erinnerungspolitik an rechte Gewalttaten finden, vor allem im Kontext des NSU-Gedenkens. Das ist das Ziel des Gedenkkongresses 2015. Der findet übrigens ganz bewusst in Leipzig, also in Sachsen, statt.
Zum einen, weil Leipzig in Sachsen liegt. Und Sachsen, wie man ja aktuell leider sehr deutlich wieder sieht, eben ein Schwerpunkt für Nazi-Aktivitäten ist. Und gerade auch am Beispiel von Leipzig, man sieht, in Leipzig gab es auch mehrere rechtsmotivierte Morde, die zum Teil kaum oder nicht aufgearbeitet sind und die erst aufgrund von der Arbeit von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen überhaupt ans Tageslicht gekommen sind, die eben erst deshalb bekannt wurden. Und da eben auch exemplarisch für andere Städte aussteht. Aber wir haben uns einfach bewusst für Sachsen entschieden, weil wir denken, dass man dort gerade einfach so viel wie möglich machen muss und sich zum Beispiel auch mit Gedenk- und Erinnerungspolitik auseinandersetzen.
Ein Grund ist aber auch, der NSU konnte von Sachsen aus über Jahre agieren. Er konnte sich dort erfolgreich verstecken und war bestens in die rechtsradikale Szene vernetzt. Bis heute wurden die Gründe dafür von den staatlichen Behörden und zivilgesellschaftlichen Organisationen gerade in Sachsen kaum aufgearbeitet. Und gerade in Sachsen besteht Diskussion und Aufholbedarf in der Erinnerung an rechte Morde und Gewalttaten, nicht nur im Rahmen des NSU. Der Gedenkkongress bietet dafür ein Podium für linke Gedenkinitiativen und nicht nur für jene. Die Teilnahme am Kongress ist offen für Interessierte und kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, also einfach vorbeikommen. Los geht es morgen Abend mit der Eröffnung um 19 Uhr im OT Konnewitz in Leipzig. Der Samstag ist dann so der Hauptkongresstag und am Sonntag soll es nochmal eine abschließende Podiumsdiskussion zur Frage nach den Erfolgen nichtstaatlichen Gedenkens geben. Und bevor ich euch jetzt nochmal das ganze Programm des Gedenkkongresses vorlese, schaut doch einfach bei Interesse selber nach unter gedenkkongress.de. Und das waren sie, die Antifa-Nachrichten. Bei Interesse, Anregungen, Kritik, Wünsche und so weiter einfach melden unter antifanews@radiokorax.de. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. George, well, he knows all that fancy chords.
It's up one of them colored lights gonna play. He doesn't make that fancy thing. Daytime job, he's doing quite alright, thank you very much. You play the honky tonk, it's just like anything. You save it for a Ferrari. With the Sultan. Yeah, with the Sultan. They call it rock and roll. And the Sultans. Yeah, the Sultans play the oars. We are the Sultans.